23 Börse Bibel. And now in Season 4. Presented by Management Factory. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 23 Börse People. Und diese Season 4, der Werdegang und Personality Folgen, ist presented by Management Factory. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 18. Gast in Season 4 ist Kambis Kohansal Vayagar, Head of Startup Services in der Wirtschaftskammer Österreich und selbst auch mehrfach Gründer und Angel Investor. Und er hat beim Vorspann bei diesem Jingle mitgewippt und ich danke dir dafür und servus lieber Kambis, dass du bei mir im Studio bist. Hallo.
Ja, danke dir, Christian. Selbst immer wieder deinen Podcast mit angehört und jetzt freue ich mich selbst mal Gast dabei zu sein.
Wunderbar, dass du da bist. Wir haben viele, viele, viele spannende Themen und ich habe im Vorbereitungsding auf unser Gespräch auch einen Podcast, den ich verlinken werde, wo es um die Hardcore-Startup-Themen dieses Jahres geht, mit dem Jakob Steinschaden von Trending Topics gehört. Den werden wir verlinken. Aber ich möchte bei dir mal beginnen. Wie bist du überhaupt in diese ganze Branche reingekommen? Wir beide haben uns kennengelernt vor einem Jahrzehnt circa bei WatcherDo. Aber wie hat es bei dir begonnen? Wie bist du in die Wirtschaft, wie bist du in die Startup-Welt gekommen?
Ja, das war 2011 herum. Ich habe auf der WU Wien studiert, einen Bachelor dort gemacht quasi. Ich war gegen Ende des Studiums, International Business Administration, genau zu sein. Ich war davor ein halbes Jahr in den USA, habe mich dort berieseln lassen, ein bisschen auch mit dem Blick auf Innovation, Tech, Startups etc. Und jetzt gegen Ende des Studiums stand ich vor einem Scheideweg. Was mache ich? Gehe ich zu einem Corporate, mache einen klassischen Corporate-Job oder gründe ich was Eigenes? Und dahingehend habe ich mich mehr einfach damit befasst. Habe mir auch angeschaut, was gibt's in Wien. Damals 2010 herum, 11 herum, hat sich das Ganze erst begonnen, so wirklich ein Wiener Startup-Ökosystem zu entwickeln. Und ich kann mich erinnern, ich hatte mein erstes Gespräch, oder eines meiner ersten Gespräche mit dem Thomas Schranz, Tosch, Blossom, ist sehr eine heimische Startup-Legende, war auch in Silicon Valley damals schon. Haben mir ein bisschen mal einen Überblick gegeben, was sie machen, wie die Startup-Szene ausschaut. Und war natürlich von Beginn an begeistert und dann gegen Ende des Studiums gab es noch eine Karrieremesse, Career Calling. Und dort habe ich mir wirklich angeschaut, was gibt es für Unternehmen und wollte dann final die Entscheidung treffen, was mache ich. Und witzigerweise habe ich dort dann einen Gründer, einen Mitgründer von WatcherDo kennengelernt, den Jubin Honafer, der aktuell auch noch CEO ist. Der hat mit mir auf der WU studiert. Der war sogar im Kurs gemeinsam mit mir und der ist mir irgendwie hängen geblieben, obwohl wir uns nicht ausgetauscht haben. Und da habe ich mir angeschaut, okay, was machen die? Sie hatten den kleinsten Stand, hatten aber eine super Marketing-Idee, sie haben so Krapfen verteilt, alle Studierenden sind hingerannt, ich natürlich auch. Und dann habe ich mir angeschaut, okay, Storytelling-Plattform mit Videos, Hilfe jungen Menschen, die Berufung zu finden im beruflichen quasi Aspekt. Junges Team, Startup-mäßig, war damals noch ein Projekt, ein Verein, noch kein Unternehmen. Und für mich war dann so quasi, ja, das ist, was ich machen möchte. Ich möchte mehr in Richtung Startup gehen, was gründen, was mit aufbauen von der Pike auf. So hat das Ganze dann begonnen.
Ich habe da was zum Einspielen. So haben es begonnen, die Videos immer, ne?
Genau, das waren unsere legendären Jingles, sage ich. Dann hängen geblieben natürlich mit der Zeit, ja.
Ja klar, ich habe das auch noch gut im Kopf. Und wie gesagt, damals durfte ich ein Interview machen, du warst irgendwie dabei, der Ali Maloji, den ich damals kennenlernen durfte, hat ja auch einen tollen Weg begonnen damals mit WatcherDo.
Absolut.
Und Hut ab vor dem, was er geleistet hat. Aber wir bleiben bei dir. Ein Stichwort habe ich gelesen auf LinkedIn, University of Liverpool. Das klingt ja unglaublich leiwand. War das an der Anfield Road oder? Nein.
In derselben Stadt auf alle Fälle und nicht ganz toll, so eine Universitätsgegend. Ich habe ja meinen Bachelor auf der WU gemacht und dann, als ich mit WatcherDo quasi unterwegs war und quasi auch natürlich sehr beschäftigt war damit, habe ich mir überlegt, okay, ich möchte noch ein weiteres Studium machen, Master. Das war so für mich wichtig, so auch die akademische Weiterbildung im Leben. Und habe mir dann angeschaut, was gibt es für Möglichkeiten. Und für mich war klar, ich kann das nicht irgendwo vor Ort machen und quasi als Vollzeitstudierende, weil ich hatte meine Unternehmungen. Und das hat dann so ausgeschaut, ich habe da von früh an, weiß ich, 8 Uhr bis 20 Uhr gearbeitet. Und danach hatte ich immer einen Blog von, sagen wir mal, 3-4 Stunden, wo ich mich um so Studententhemen kümmern konnte. Und da ist die University of Liverpool hängen geblieben, weil sie sehr stark bei so Online-Programmen ist, sehr führend. und bin dann reingekommen und habe dann parallel zu meinen Unternehmungen quasi das Studium gemacht, zuerst bei Watchado und dann später, als ich mit weiteren Unternehmen begonnen habe, wie Gateway Ventures, vormals Prime Crowd, Saturo etc., habe ich da quasi parallel noch das Studium fertig gemacht.
Ja, Liverpool hat natürlich den besten Sound für einen Musik- und Sportfan wie mich, aber du hast jetzt zum Beispiel auch Prime Crowd erwähnt, da bist du ja auch mächtig dabei. Erzähl kurz über Prime Crowd, bitte.
Ja, Prime Crowd war der frühere Name, gab ja vor kurzem ein Rebranding im letzten Jahr, also Richtung Gateway Ventures.
Ja.
Und dort war ich auch, bin dort noch immer Gesellschafter und war dort ein paar Jahre als Managing Partner aktiv. Gegründet und initiiert wurde das von Markus Kainz, ein guter auch Investmentpartner und Investmentkollege von mir. Und was Prime Crowd gemacht hat damals, also jetzt Gateway Ventures, sie haben versucht, einen Investorenkategorie anzusprechen, die noch nicht so abgedeckt wurde von zum Beispiel klassischen Venture Capital Fonds oder Investorennetzwerke, nämlich nicht nur diese Vollzeitinvestoren und die halt wirklich halt 100.000 Euro aufwärts investieren können, sondern halt erfolgreiche Personen, die selbst vielleicht Unternehmer sind, selbst zum Beispiel als Anwalt, als Steuerberater, Ärzte etc., alle in dieser Kategorie, die sagen, ich möchte auch investieren, aber vielleicht 10.000, 20.000, 30.000. Und dann hat er sich quasi weltweit angeschaut, was gibt es für Modelle und in Israel Our Crowd entdeckt, die sowas Ähnliches machen. Und so ein Konzept hat er dann nach Österreich gebracht und angepasst auf die lokalen Gegebenheiten. Und Ziel war einfach, diesen Investoren noch einen Zugang zu geben zu wirklich interessanten Tech-Unternehmen in einer frühen Phase. Mit der Zeit auch dann haben sich da Startups aus ganz Europa getummelt und Gateway Ventures, vormals Prime Crowd, waren einfach die, die das Ganze gemanagt haben, diese Finanzierungsrunde, die das vermittelt haben, die das umgesetzt haben, die auch die Investoren dann gegenüber den Startups vertreten haben etc. Und sehr spannend, mittlerweile Rebranding, mittlerweile europaweit aktiv, aber ich bin ja nicht mehr operativ dort aktiv. Ja.
Okay, und Crowd, war das im Sinne von Crowd Investing oder im Sinne von Crowd, von der Gruppe der Menschen, die da irgendwie von euch zusammengestellt worden ist und ihr habt auch in andere Vehikel als Crowd Investing investieren lassen?
Ja, das ist eine wichtige Frage, weil es eben nicht klassisches Crowd Investing ist, also à la nachrangiges Darlehen, das verzinst ist, sondern du bist Gesellschafter dieser Unternehmungen. Auch wenn es über Treuhandschaften ist oder man gepoolt wird etc., aber du hast gewisse Rechte, die du nicht als Crowd-Investor hast. Und das war das Besondere am Konzept dann. Mit der Zeit sind die Finanzierungsrunden auch größer geworden, also man hat Pre-Seed begonnen bis zu 1,5 Millionen und die Runden sind auch größer geworden und auch die Startups, mit denen man sich quasi beschäftigt hat. Ja.
Ein Unternehmen, das du jetzt, glaube ich, zuerst kurz erwähnt hast, war auch Saturo.
Genau.
Bitte auch da.
Ja, nach Watchado sogar mein zweites Unternehmen, tatsächlich im Foodtech-Bereich.
Das ist, glaube ich, ein Mega-Ding jetzt.
Auf alle Fälle, ja. Also muss ich es vorstellen, es gibt ja diesen Begriff Astronautennahrung, weil man im Weltall ist, kann man nicht jetzt feste Stoffe einfach zu sich nehmen, deswegen nimmt man das in flüssiger Form zu sich. Die haben darauf gesetzt und wollten das quasi in einen Massenmarkt bringen, und zwar produziert in Europa, also wirklich Nahrung in flüssiger Form, die Mahlzeiten ersetzt. Sie haben als Erste quasi in Europa das produziert und hergestellt. Es gab auch in Übersee, in den USA und Australien andere Konkurrenten. Und sind dann weitergegangen, haben dann begonnen, Riegel zu produzieren, in Pulverform das Ganze zu machen, waren dann auch in sehr vielen Ländern aktiv. Und mittlerweile sind sie sehr stark Richtung personalisierte Ernährung gegangen. Weil das zentrale Thema von Saturo ist, wie passe ich oder wie finde ich die ideale Ernährung für meine Gegebenheiten. Und dahingehend versuchen sie, mittels Automatisierung auch, basieren auf den jeweiligen Interessen und Verhalten der Personen, die ideale personalisierte Ernährung zu erstellen, in flüssiger Form eben. Mhm. Wir haben auch da interessante Investoren dabei, mittlerweile Square One Foods, zum Beispiel Spitz Family Office oder auch der Biogene Gründer, der Albert ist auch dabei. Also auf alle Fälle sehr interessante Unternehmen, ein starkes Team. Ja, zweites Unternehmen nach quasi
Watchado, ja. Dann kannte ich so nicht und klingt wirklich mega spannend. Ich schmeiß noch vielleicht zwei, drei Begriffe an dich hin, bevor wir dann zur Wirtschaftskammer kommen. Freebiebox. Mhm. Bitte auch da ein paar Worte.
Freebiebox, extrem interessante Erfahrung. Die haben auch mehrmals pivotiert, das heißt, das Geschäftsmodell, das Produkt verändert über die Zeit und auch den Namen verändert. Also es hieß ursprünglich Freebox, dann ist Lifestylebox draus geworden und jetzt ist es Newfluence. Mhm. Ich werde da kurz mal darüber berichten, weil es sehr interessant, weil das wurde damals initiiert und gegründet vom jüngsten Gründer Österreichs im Startup-Bereich, dem Moritz Lechner, 14 Jahre damals. Und ihn habe ich über einen gemeinsamen Geschäftskollegen kennengelernt, damals im Café, es gibt noch ein Bild dazu. Damals war er noch kleiner als ich, jünger als ich, na, jünger ist er sowieso noch, aber mittlerweile ist er zwei Köpfe größer als ich, also nur quasi um die Entwicklung da zu zeigen. Und er hat diese Idee vorgestellt von einer Überraschungsbox gefüllt mit Werbeprodukten, die zum Beispiel nicht an Konsumenten gehen können oder quasi irgendwo im Lager festbleiben oder die einfach dann in irgendeiner Form nicht wirklich umweltgerecht entwertet werden. Er hat gesagt, ich sammle das Ganze und verpacke das in Überraschungsbox, verkaufe das dann online über einen E-Commerce-Shop. Und so hat das Ganze begonnen. Und ich war natürlich, ich bin immer ein bisschen skeptisch, wie ernst meint es jemand. Aber bei Moritz habe ich einfach von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr einfach gesehen, wie sehr dieser unternehmerische Gedankengut ihn treibt. Und das hat auch mit seiner schulischen Ausbildung zu tun. Ich glaube, in der Schumpeterhag war er, wenn ich mich nicht irre, aber eine sehr unternehmerisch angelegte Schule, auch mit dem Johannes Lindner.
Dort ja haben quasi, wir Wertpapier-Rotschuss sogar gehabt. Super. Eine der wenigen Schulen, wo man Aktien vorgestellt haben.
Auf alle Fälle hat ihm das geholfen und wir haben ihn dabei unterstützt. Und in Österreich ist es halt so, du kannst nicht jetzt, wenn du unter 18 bist und nicht volljährig bist, quasi ein wirklich ein Unternehmen jetzt handelsrechtlich, gewerberecht etc. wirklich führen. Deswegen habe ich die Geschäftsführung übernommen, knapp über 2 Jahre, um das Ganze mit ihm gemeinsam und dem Chris Pollack, das ist quasi der zweite Mitgründer, aufzubauen. Und dann waren sie auch bei 2 Millionen, haben Florian Schwanten überzeugt, er ist dann eingestiegen. Aber über einen Zeitraum von mehreren Jahren haben sie dann das Geschäftsmodell verändert. Jetzt sind sie Newfluence, jetzt machen sie so teils automatisierte Influencer-Kampagnen, weil, was, wie man so oft kennt, man startet mit etwas, aber endet woanders. Sie haben, um das Produkt zu vermarkten, auf Influencer gesetzt. In Österreich, in Deutschland und der Schweiz. Und mit der Zeit ist dieser Pool so groß geworden, dass die Unternehmen sie angesprochen haben, hey, wir möchten mit euch solche Kampagnen umsetzen, wo ihr quasi die Influencer bespielt, die bekommen unsere Produkte und die vermarkten das. Und daraus ist wirklich ein nachhaltiges Geschäftsmodell entstanden, weil im E-Commerce, wenn du wirklich wachsen möchtest, brauchst du massig an Kapital, vor allem wenn du expandieren möchtest. Das gab es nicht, deswegen Pivot in die Richtung und mittlerweile funktioniert das gut. Ein Team, ich weiß nicht, von 15, 20, 25 Leuten haben sie, wachsen organisch, ohne jetzt viel Investorenkapital. War eine mega Zeit für mich, weil ich war dort in der Geschäftsführung, hatte natürlich einen gewissen Druck, weil ich ja parallel ja quasi auch Gateway Ventures hatte, weil ich auch meine anderen Unternehmungen hatte. War also gar nicht so einfach, habe aber viel herausholen können für mich, wenn es darum geht, mich auf schwierige Zeiten anzupassen, wenn es nötig ist. Und das hat mir dann später auch geholfen.
Ich finde es eine wunderbare Story, wunderbare Entwicklung. Auch die Uridee klingt natürlich nach einem brutalen Logistikhammer. Und extrem. Das Netzwerk hat das jetzt ermöglicht, so zu shiften. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und ein letztes Stichwort noch, bevor wir dann zum Hauptthema kommen. Future MC, oder ist das, bist du unter die Rapper gegangen, Master of Ceremony? Oder?
Wir haben vorhin kurz darüber gesprochen. Nein, auch wenn der Name da kurz
ist. Ich weiß es eh schon, aber ich muss nochmal stellen.
Der Future MC steht für Future Management Club. Ja. Der eine oder andere kennt das, es gibt eigentlich einen Management Club. Ja, okay. Und die haben in den letzten Jahren einen eigenen Club eben für so kommende junge Nachwuchskräfte initiiert und da bin ich dabei und unterstütze das Ganze natürlich. Auch sehr interessant, was sich da tut, weil es halt Personen sind aus ganz Österreich, die halt in unterschiedlichen Bereichen aktiv sind. Unter anderem auch im Startup- und Venture-Capital-Bereich, aber nicht nur.
Okay. Seit September 2020 bist du Head of Startup Services beim Austrian Federal Economic Chamber. Klingt viel spannender als Wirtschaftskammer irgendwie. Ja, was macht man da, wenn man diese Funktion inne hat? Ist das jetzt ein Fulltime-Job oder kannst du nebenbei, ich habe dich auch anmoderiert als Angel Investor und Co., kannst du da nebenbei auch noch investieren?
Also es ist ein Fulltime-Job, auf alle Fälle. Ja. Nicht 5 Tage die Woche, sondern 7 Tage die Woche, weil du hast halt natürlich Gründer, Gründerinnen, die sich aus ganz Österreich melden und darüber hinaus, und zwar zu jeder Zeit. Ich glaube, das ist denen auch wichtig, dass sie jemanden haben, der diesen Speed mitgehen kann von Gründern, Gründerinnen, vor allem im Tech-Bereich. Und es war so, damals ist ja die Pandemie ausgebrochen und ich war in 2 Unternehmungen von mir direkt in einer Managing-Funktion involviert. Ein klassisches Softwareentwicklungsunternehmen und ein klassisches Startup im Mobilitätsbereich Capri, wenn wir auch noch später darüber sprechen. Und ich war natürlich voll oder meine Unternehmungen voll durch die Pandemie beeinträchtigt, entweder sehr negativ oder sehr positiv, je nachdem wie das Geschäftsmodell war. Aber es gab sehr viel zu tun. Das heißt, ich hatte noch nicht überhaupt die Möglichkeit, mir über andere Sachen Gedanken zu machen. Nur dann wurde die Position ausgeschrieben und für mich war dieses Policy-Making mit Bezug auf quasi auch die Wirtschaft, da in die Richtung zu gehen, immer interessant. Ich habe es nun damals nicht geplant, aber als wir die Gespräche begonnen haben, mit der Zeit und von Gespräch zu Gespräch habe ich gemerkt, okay, die meinen es ernst, die wollen was machen und das war mir sehr wichtig. Ich wollte nicht, dass das quasi ist, ich komme her, mache ein bisschen PR und dann haben wir es, sondern da muss quasi Inhalt dahinter sein. Und das mache ich jetzt seit über 2 Jahren, quasi vom Unternehmerischen ins Policymaking, was aber trotzdem insgesamt sehr Spaß macht mit all den Hürden, die damit verbunden sind, weil es ist eine andere Welt. Ich glaube, da ist wichtig, dass man eine realistische Erwartungshaltung hat, dass man es gut plant und auch mittel- bis langfristig denkt und auch agiert und nicht immer kurzfristig, wie man es auch oft kennt, wenn man so ein Startup gründet. Und nebenbei mache ich aber natürlich noch meine Investmentgeschichten, habe da verschiedensten Angel-Investoren, Gesellschaften. Mittlerweile ist da auch ein größeres Portfolio von über 30 so direkten und indirekten Beteiligungen entstanden. Früher sehr stark im Bereich HR, Education und Mobilität. Mittlerweile auch sehr viel weiter in Mobilität, aber auch im Bereich Künstliche Intelligenz, Climate Tech, Bereich Immobilienwirtschaft etc. Also da sind einige weitere Bereiche dazugekommen und das mache ich auch. Genau.
Klingt spannend. Jetzt ist ja so, dass man, wer deinen Chef unter Anführungszeichen, ich mache Anführungszeichen, den Harald Mahrer kennt, der weiß, dass der da wirklich dahinter steckt, hinter diesem Thema und voll dahinter steckt und dahinter steht, also beide Begriffe zu gebrauchen. Jetzt war die Zeit seit September 2020 ja alles andere als eine übliche Zeit. Man hat schon gewusst, diese Pandemie, die gibt's und die war damals sicher depperter als heute. Aber es wird sicherlich nicht normal Business gewesen sein, wenn man Startup-Unterstützung macht, sondern immer irgendwie so Spezialgeschichten. Hast vielleicht die letzten Quartale, es müssten jetzt 10 Quartale circa sein, Revue passierend, was da die Aufgabenstellungen waren und wie wild die Geschichte war?
In solchen Zeiten ist halt so, dass viele natürlich auch in so einem Panikmodus sind. Oder? Ja. Was mache ich? Wie schaut's aus? Kann ich das zahlen? Wann kommen die Hilfen? Und so weiter. Und das Thema ist, wie schaffst du es als Vertreter, die Waagschale zu halten? Auf der einen Seite ihnen Sicherheit zu geben, sie schnellstmöglich zu unterstützen und trotzdem auch ihnen eine realistische Erwartungshaltung zu geben. Und gleichzeitig musst du halt flexibel sein, weil du halt zu allen Uhrzeiten, allen Tagen quasi Leute kommen, die was brauchen halt. Das Ziel ist, nicht zu schauen, dass immer alles quasi manuell ist vom Prozess, sondern dass du es immer stärker automatisieren kannst, oder? Weil dann kannst du immer mehr bedienen. Die persönliche Kompetenz ist wichtig, aber du musst quasi den Prozess, auch wie du jemanden servicierst, ein Mitgliedsunternehmen automatisieren. Und wir haben einfach einen Plan aufgestellt, der über mehrere Jahre geht, wann wir was machen. Das erste ist, wir schaffen eine Position, einen zentralen Ansprechpartner, wo wirklich Startups aus ganz Österreich zu einem kommen können und er koordiniert und organisiert quasi die weiteren Schritte, weil er wird nicht alles abdecken können, im Sinne von eher ich. Aber ich weiß, mit wem das Startup dann noch sprechen muss, wer sich noch involvieren muss, wenn es zum Thema geht, Finanzierung, Internationalisierung etc. Das heißt, wenn man so sagt, Greifbarkeit. Das heißt, ja, wir mussten dafür garantieren, da haben wir so wöchentliche Open Office Hours aufgesetzt, wo Startups sich einbuchen können, einmal die Woche 30 Minuten, wo wir uns zu allen Themen austauschen.
Ich nehme das jetzt digital und, oder hybrid, oder?
Also es ist so, du kannst digital das Ganze koordinieren, buchen und auch abwickeln. Und dann ist es so, dass das quasi natürlich, ich weiß, wie die Protokollierung ist, was die Gespräche ist, was der Stand ist und dann gibt es immer wieder Absprachen über einen gewissen Zeitraum. Das war mal das Erste. Dann haben wir begonnen in gewissen Bereichen, wo wir wussten, dass das für die Startups wichtig ist, zum Beispiel Finanzierung, zum Beispiel Verkauf, Vertrieb, Vermarktung, dass wir dort Sparring-Sessions einbauen mit externen Experten, wo wir eine Gruppe von Startups dazu holen, wo wir uns dann monatlich auch abstimmen und uns dazu austauschen können und halt fachlich auch Feedback geben können. Dann haben wir dasselbe gemacht, also mit so monatlichen Showfixes, mit all diesen Ecosystem-Stakeholdern in Österreich, weil es war vor einigen Jahren noch sehr fragmentiert, die Landschaft. Der eine wusste nicht, was der andere macht oder nur teilweise. Deswegen haben wir versucht, alle zusammenzubringen auf einen Tisch, also auch virtuell, aber wenn man sich so vorstellt, bildlich, wo wir uns abstimmen zu Initiativen. Was macht Österreich? Macht es aus Wien? Was macht Niederösterreich? Wo können wir gegenseitige Synergien schaffen? Dass wir quasi an einem Strang ziehen, das haben wir ganz gut geschafft. Nämlich diese stärkere Zusammenarbeit. Warum ist es wichtig? Weil wenn wir abgestimmte Maßnahmen haben, Kampagnen haben, Initiativen haben, dann können wir die Startups auch zielgerichtet adressieren. Und es gibt nicht parallel arbeiten. Was dann noch entstanden ist, 3 unserer größten Initiativen mittlerweile. Einmal InnoUp, das ist unsere offizielle Startup Collaboration Challenge, wo wir jährlich mit Corporates, mit größeren Corporates, mit Mittelständern etc., aber auch öffentliche Einrichtungen wie die Wirtschaftskammer und so weiter, Challenges definieren mit Hinblick auf betriebswirtschaftliche oder technologische Herausforderungen in dem Unternehmen und dann suchen wir Startups in Österreich, aber auch darüber hinaus, die eine Lösung dafür haben. Für die Startups ist das Tolle, die gewinnen neue Kunden, neue Partner, können eine Technologie ausprobieren etc. Das machen wir mittlerweile jährlich. Das ist eine unserer Flagship-Initiativen mit dem Fokus verstärkte Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Unternehmensprofilen. Und die Unternehmen, die wiederum profitieren von jungen Startups, innovativen Startups, neuen Technologien, Wissenstransfer etc. Das ist das eine. Das zweite ist, wir haben gemerkt, dass das Thema Internationalisierung sehr wichtig ist. Über 70% der Startups generieren Umsätze im Ausland. Jetzt wollen wir das Ganze noch schärfen von der Qualität der Internationalisierung. Haben wir ein Programm geschaffen, gemeinsam mit der Außenwirtschaft, die Born Global Academy, auch jährliches Programm, wo halt ausgewählte Startups, potenzielle Skill-Ups, die teilnehmen, ausgebildet werden mit Hinblick auf die Internationalisierung.
Jetzt ich falle dir kurz ins Wort, weil ich nämlich in jedem Podcast, wenn ich einen Spezialgast da habe, eine Begriffserklärung gerne einholen würde. Scale-up, Startup. Ja. Hat man verstanden mittlerweile, glaube ich. Scale-up, erklär bitte kurz.
Beim Scale-up geht es darum, ist natürlich zumeist auch ein Startup ursprünglich, aber es geht darum, dass ich eine gewisse Größe in der Mitarbeiteranzahl, dass ich eine gewisse Dauer an Lebensdauer erreicht habe, also quasi, dass ich jetzt nicht nach einem Jahr nach der Gründung, sondern halt ein paar Jährchen schon, und dass ich schon Umsätze in anderen Ländern generiere. Da gibt es eine einheitliche Definition, und Österreichs Wirtschaft ist sehr stark auf Export ausgelegt und besonders Startups sind sehr exportorientiert. Jetzt ist die Frage, wie qualitativ ist dieser Export und können wir Unternehmen dabei unterstützen? Deswegen die Born Global Academy. Und das ist die zweite Initiative, das heißt InnoUp als erste Fokus auf strategische Zusammenarbeit, Collaboration. Die zweite, die Born Global Academy, Internationalisierung. Und die dritte Initiative, die ich noch vorstellen möchte, das ist die Startup Landscape Austria. Mhm. Da haben wir erstmals eine zentrale Online-Datenbank für Startups und Scale-Ups in Österreich geschaffen, wo die gesamte Szene dargestellt wird. Wo Startups registriert sind, die Finanzierungsrunden, die Investoren, die potenziellen, die Inkubatoren, die wir haben. Und warum ist das wichtig? Erstens, um Transparenz zu erhöhen. Zweitens, um eben wiederum dieses Matchmaking zwischen den unterschiedlichen Playern herzustellen und für die Standortvermarktung. Wir wollen ja Österreich auch im Ausland immer stärker positionieren. Und wir wissen, dass so Plattformen wie D-Room, sind so Anbieter aus den Niederlande, dass viele der großen Reports auf diese Plattformen zurückgreifen. Deswegen haben wir für die Partnerschaft gesetzt, um auch Österreich viel mehr sichtbar zu machen. Das waren die Initiativen, die wir schon damals ausgearbeitet haben, in einer ähnlichen Form, nämlich stärkere Zusammenarbeit, Wissenstransfer, Matchmaking, Sichtbarkeit etc. Und das hat sich dann in diesen Initiativen dann so quasi dargestellt.
Jetzt war ja dein erstes Jahr 2020, okay, September, da war mal ein Beginn, da habt ihr euch mal aufgestellt irgendwie. 21 sehe ich noch als ziemliches Pandemiejahr mit Faktoren wie Kurzarbeit und Co. 22 sehe ich irgendwie als das Jahr der Teuerung und Krieg und alle möglichen Facetten natürlich. Kann 23 so ein Jahr werden, dass man selber besser skripten kann, glaubst du?
Ich glaube, man kann es besser skripten, wenn man einfach davon ausgeht, dass nichts unmöglich ist. Ich glaube, das ist mal wichtig, dass man...
Damit müssen wir leben.
Damit müssen wir es leben, weil einfach das eine viel vernetztere Welt. Ja. Du bekommst viel mehr mit und es ist einfach alles viel größer und verflochten. Deswegen, ich glaube, bist du gut damit dran als Unternehmen, wenn du einfach mit gewissen auch unerwarteten Veränderungen rechnest und dahingehend auf die auch gut reagieren kannst. Das heißt, ich glaube, die Fähigkeit, die Kompetenz zu haben, dass man bei so gewissen Marktveränderungen schnellstmöglich reagiert darauf, das ist eher, was du skripten kannst und worauf du dich vorbereiten kannst. Deswegen dieses Pivotieren, das Thema ein Pivot machen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich denke, dass dieses Jahr ein sehr gutes Jahr werden kann, wenn es um die unternehmerische Entwicklung geht, auch vor allem im Startup-Bereich, vor allem ab dem zweiten Halbjahr 2023. Wir haben zwar im letzten Halbjahr, noch 2022, ein Abflachen und Reduzierung des Venture Capitals in Österreich gesehen, also Investitionen in Startups, wobei das erste Halbjahr extrem erfolgreich war, aber im zweiten gab es quasi eine Reduzierung. Und ich denke, dass das aber in diesem Jahr wieder in die Höhe gehen kann, vor allem im zweiten Halbjahr, einfach mit Hinblick auf die Marktbeobachtungen. Ohne Garantie, aber es ist halt so, Krisen an sich sind ja nicht immer schlecht, wenn es darum geht, dass tolle Unternehmen draußen stehen. Wenn man sich historisch anschaut, hat man immer genauso zu Zeiten, wo es Schwierigkeiten gab, sind tolle Unternehmen entstanden. Andere hat es getroffen, andere haben es genutzt und ich glaube, es wird auch dieses Jahr der Fall sein.
Jetzt ist im zweiten Halbjahr sicherlich ein Faktor reingekommen, der jetzt Zinslandschaft heißt. Es gibt plötzlich wieder risikolosen Zins. Und das ist ein Riesenthema in meiner Welt geworden, zum Beispiel diese TINA, there is no alternative to Aktien oder Private Equity oder was auch immer. Ja. Startups haben es schwerer jetzt, glaube ich, oder? In Zeiten, wo man künftige Erträge wieder anders abzinsen muss und so weiter und auch das Geld wieder mehr Konkurrenz im Angebot hat bei den. Wie siehst du das?
Das eine ist, dass dieser der generelle Fokus auf Wachstum über alles, dass man, dass da die Investoren etwas abgekehrt sind. Dass sie jetzt sagen, frühere Profitabilität, schauen, dass man quasi nicht zu hohe Kosten hat und dass man noch ein bisschen mehr abwartet. Aber dahingehend ist der strategische Fokus gerückt. Was man auch gesehen oder gesehen hat und weiterhin sieht, ist, dass halt es sehr große Fondsvolumen gibt. Also es wird sehr viel Geld aufgenommen, aber es wird nicht automatisch ausgegeben. Das heißt, das Geld wird mit der Zeit investiert, aber die Frage ist halt wann. Es gibt viele sehr professionelle Investoren, Angel-Investoren, wie Sie es, die nicht mehr so in der also aktiv sehen, wenn es um neue Investments geht, sondern eher auf das bestehende Portfolio darauf fokussieren, dass die genug Geld haben etc., dass man da Geld nachsteuert, aber nicht bei neuen Investments. Heißt aber nicht, dass keine neuen Investments stattfinden. Also es finden laufen neue Investments statt, es finden auch größere Runden statt, aber nicht für halt nicht so in dem Ausmaß wie 2021 zum Beispiel, was ein Jahr war, wo sehr viel Geld in die Märkte reingebuttert worden ist im VC-Bereich, im Verhältnis vor allem. Ich glaube, aus Sicht eines Startups musst du einfach noch stärker darauf achten, wie du Profitabilität schaffst, wie dein Geschäftsmodell aufgebaut ist und nicht, dass du zu sehr abhängig bist für einen zu langen Zeitraum nur durch Investorengelder. Ich glaube, das ist die Erwartungshaltung. Wenn du das hinkriegst, dann bist du auf alle Fälle sehr attraktiv und wirst weiterhin genug Investments bekommen.
Ja, es klingt gut. Startupnow.at ist eine Plattform, die ihr habt. Vielleicht auch da ein paar Worte dazu. Wie groß ist eigentlich dein Team als Zwischenfrage? Weil das klingt ja alles nach viel Hacken.
Ich Hacken ist sicher. Ja. Also Startup Now ist die offizielle Startup-Initiative der Wirtschaftskammer Österreich und dort werden alle diese Initiativen, die ich vorhin vorgestellt habe, Inua, Bonn Global Academy, Open Office House, dort gebündelt.
Landet das in den Shownotes natürlich, ja. Dein Team?
Die Startup-Services sind in der Wirtschaftskammer Österreich im Zielgruppenmanagement organisatorisch eingegliedert. Zielgruppenmanagement, da fallen rein die junge Wirtschaft, Gründerservices, Freunde, Wirtschaft etc. Und ein Subbereich ist eben das Thema Startup-Services. Und ich habe damals tatsächlich alleine begonnen. Und bei mir ist aber so, dass die Initiativen, die ich mache, sehr teamübergreifend sind. Das ist, man kann sich nicht so klassisch vorstellen, dass unter mir fünf Mitarbeiter sind, sondern wir haben verschiedene interdisziplinären Teams, mit denen ich zusammenarbeite. Und dahingehend entstehen halt mehr Ressourcen und Kapazitäten. Also ist das Ganze aufgebaut. Plus, wir haben mittlerweile in jeweiligen Landeskammern, also Wirtschaftskammer Wien, Wirtschaftskammer Niederösterreich, Oberösterreich etc., wenn wir es nicht schon davor hatten, spätestens jetzt eigene Zuständige für das Thema Startups. Also mittlerweile gibt es da auch wiederum mehr Kapazitäten, weil halt die Betreuung dann auch lokal stattfinden kann. Und wir stimmen uns dann einfach ab. So ist das Ganze aufgebaut, aber natürlich, je mehr Leute man hat, desto besser, desto mehr kann man machen. Aber der Prozess an sich, so wie aufgebaut ist, damit kann man schon einiges machen, weil vor allem, es geht ja nicht um Servicierung bei mir, sondern auch um Interessensvertretung. Dann kommt man in dieses Policy-Making. Und da bin ich natürlich auch, arbeite ich mit diversen Teams bei uns zusammen und wir teilen das Ganze auf.
Und wie stark bist du selbst auch, weil man kennt dich ja auch aus der Branche, auch als Investor, auch eine Art Kummeronkel, wo die Leute sagen, hey bitte, kannst du mir da helfen, ich brauche irgend so eine Staatshilfe oder sonst irgendwas?
Das passiert eigentlich ganze Zeit.
Das kann ich mir vorstellen.
Du
kennst ja wen,
genau. Warum kommt jemand zur Wirtschaftskammer? Entweder ich will was gründen oder ich brauche Finanzierung, oder Förderung, Unterstützung. Manche mögen auch den inhaltlichen Austausch auf alle Fälle. Aber viele kommen natürlich, sie brauchen in irgendeiner Form Hilfe. Mhm. Und dann fragen sie, was gibt's für Förderung, was gibt's für finanzielle Unterstützung, wen kennst du, wen machst du? Und oder sie kommen einfach zu einem und kotzen sich aus. Beginnen schon mal, was alles nicht gut läuft, was alles nicht passt etc. Verstehe ich auch, weil du hast einen gewissen Frust. Ich denke aber, was immer ganz wichtig ist unternehmerisch, du kannst nicht die Verantwortung nach außen hin verlagern. Das musst du bei dir selbst sehen und schauen, wie kannst du es besser machen. Und die anderen können dich dabei unterstützen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Auch vielen jungen Gründern möchte ich das mitgeben. Denkst nicht, dass euch alle auffangen, alle helfen etc. Auch wenn die Erwartungshaltung möglicherweise gerechterweise so ist. Am Ende musst du selbst dran arbeiten und die anderen können dich nur dabei unterstützen.
Und wenn du jetzt 2, 3 Bundesländer loben darfst, wo es eine gute Startup-Kultur gibt, ich tippe mal auf Oberösterreich, Hagenberg und so weiter, vielleicht Steiermark, aber was sagst du? Wo tut sich viel?
Das eine ist, wo sich generell von der Größe viel tut und das andere ist, wer sich sehr stark gewandelt hat. Ja. Das muss man, ich glaube, da muss man beides hervorheben. Also beispielsweise
Wien natürlich. Ne?
Wien ist ja die Hälfte aller Startups, die ist in Wien. Da gibt es das größte Ökosystemnetzwerk, die meisten Startups. Da tut sich sehr viel auf Seiten der Wirtschaftskammer Österreich, aber auch zum Beispiel die Wirtschaftsagentur Wien, INIT, solche Inkubationsprogramme, die verschiedensten Universitäten, TU Wien, WU Wien, gibt es sehr viel. Wer auch noch immer sehr viel gemacht hat, war Oberösterreich. Auf alle Fälle. Dort hast du ein Ökosystem, das sehr stark zusammenarbeitet. Was du vielleicht in Wien, wenn man sich 10 Jahre den Zeitraum anschaut, gar nicht so der Fall war, was aber jetzt mittlerweile auch in die Richtung gegangen ist, immer mehr. Aber in Oberösterreich hatte ich immer den Eindruck, da haben die lokalen Stakeholder immer sehr stark zusammengearbeitet, immer auf diesem unternehmerischen Ansatz. Oberösterreich, Linz natürlich auch vor allem, dort hast du diese Mischung aus Industrie, Kreativität etc. sehr interessant. Dann natürlich auch Steiermark, vielleicht verhältnismäßig nicht so groß, aber sehr interessant einfach von den Branchenindustrien, die sich da tummeln, also Automotive, künstliche Intelligenz, aber auch wiederum diese kreative Szene. Was ich jetzt noch hervorheben möchte, wenn man sich anschaut, wer hat sich denn so gewandelt? Zum Beispiel Burgenland. Burgenland sind auf vielen Landkarten gar nicht so vorhanden, aber wenn man sich anschaut, was die in den letzten 2-3 Jahren gemacht haben, auch mit dem Südhub unter anderem, der jetzt quasi namentlich geändert wurde, da hat sich einiges getan, obwohl das Bundesland in sich klein ist. Aber sie haben versucht, das Optimum herauszuholen. Das heißt, da tut sich einiges. Dasselbe mit Kärnten. Vorarlberg hat auch eine sehr charmante Szene. Etwas vielleicht abgeschotteter als die anderen, weil es weiter drüben ist im Westen. Aber tut sich was. Und auch Niederösterreich. Niederösterreich hatte sehr viel Potenzial, war sehr fragmentiert, aber hat versucht, jetzt die Kräfte mehr zu bündeln. Und man sieht, das Thema Startups ist sehr weit oben angesetzt und da kommt auch immer mehr. Ja.
Das klingt alles super. Ich bin ja ein bisschen neidisch, obwohl ich eigentlich Neid sonst nicht in meiner DNA drinnen habe, aber startupnow.at, stockmarketnow.at würde mir auch sehr taugen. So eine Initiative, wir hatten mal Kapitalmarktbeauftragte, gibt schon ewig nicht mehr. Ich bemühe mich da an allen möglichen Ecken und Enden, irgendein Team, einen Beirat oder sowas zu kriegen. Wie rät's ihr im Börsezusammenhang? Ist ja sicherlich auch eine Schnittmenge dann gegeben, zumindest Late Stage.
Ja. Auf alle Fälle und eine, die noch zu wenig genutzt wird und eingesetzt wird, meiner Meinung nach. Wir hatten ja auch schon im letzten Jahr einen Zusammenhang mit der Wiener Börse. Wir werden es auch dieses Jahr quasi mehr machen, weil ich möchte einfach dieses Bewusstsein bei Startups stärken, dass eben der Kapitalmarkt, vor allem wenn es um Börse geht, extrem relevant sein kann, auch lokal in Österreich. Und ich glaube, viele beschäftigen sich noch nicht damit in so einem Ausmaß. Die denken auch nicht so weit. Die denken, das ist zu weit weg, das ist zu kompliziert. Aber ich glaube, da fehlt ihnen einfach gewisses Wissen. Und das kann man aber ändern. Das heißt, man muss einfach dahingehend sehr viel Aufklärungsarbeit, Kommunikationsarbeit machen, gemeinsam natürlich mit der Börse. Und das ist eines der Ziele, eben dieses Startups mehr in diese Welt reinzubringen. Und da gibt es ja erfolgreiche Unternehmen, auch in den letzten Jahren, in dem Beispiel Biogena, jetzt kein klassisches Startup, aber sehr erfolgreich, was sich da tut. Und dasselbe kann auch durch zig anderen Startups zutreffen. Und da ist Potenzial, was noch nicht genutzt wird, weil, was ich sehe, es fehlt auch gewisses Wissen, es wird als zu weit weg gesehen. Man richtet sich möglicherweise auch nicht das Unternehmen in die Richtung aus, sondern ist immer sehr auf Venture Capital rein, Venture Capital fokussiert etc. Und das mit dem Kapitalmarktbeauftragten, was du angesprochen hast, nur kurz zur Erwähnung. Ich denke, generell, da ist so viel Potenzial in Österreich, wenn es um das Thema Kapitalmarkt geht, das kann man auch nutzen. Ist noch ungenutzt teilweise, kann man viel mehr nutzen. Sieht man anhand von anderen Beispielen, anderen Ländern, die dieselbe Größe Österreich haben oder kleiner sind und was sie damit draus machen, dasselbe ist hier möglich. Also es gibt das Potenzial und dahingehend alles, was dazu führt, dass man einfach das Kapitalmarkt mehr in das Bewusstsein der Menschen reinbringt und die richtigen Vehikel schafft, die richtigen Finanzinstrumente, ist ein Vorteil für die gesamte Gesellschaft.
Ich habe ganz stark gemerkt an der Kapitalmarkt-Story Startup 300, die circa vor 4 Jahren losgegangen ist und vor einem Jahr oder länger aufgehört hat, wie unterschiedlich viele Begrifflichkeiten da wahrgenommen werden, wenn es um Bewertungen geht, wenn es um Fungibilität von Wertpapieren geht. Ich habe mich oft und oft mit den Vorständen ausgetauscht, mag die auch, aber das hat einfach nicht zusammengepasst und der Rückzug war dann auch eher durch die Hintertüre. Ich habe das auch öffentlich immer wieder gesagt. Glaubst du, also ich glaube, dass es da unbedingt auch irgendwie so ein verbindendes Training geben braucht, irgendeine Vorbereitung drauf, also auf einen Gründer, auf einen Eigentümer mit einer geilen Geschäftsidee einfach zukommt, welche Chancen, welchen Risiken er hat. Das ist ich glaube, viele Leute aus der Startup-Welt lehnen einfach kategorisch die Börse ab, aus vielen Dingen, und das tut mir einfach leid. Ja, und ich denke, das ist eine, du wärst ein Adressat, glaube ich, der die Dinge versteht, um da auch ein bisschen eine Schnittmenge zu bilden, vielleicht auch mit einem künftig wieder vorhandenen Kapitalmarktbeauftragten.
Auf alle Fälle, das ist das Ziel. Das ist im Venture Capital, haben wir das mittlerweile, das Wissen. Man kann sich das auch Wissen einholen von verschiedensten Angel-Investoren, Venture Capital Firmen oder halt den öffentlichen Stellen, da gibt es einiges an Wissen. Dasselbe müssen wir einfach nur für die Börse schaffen.
Ja.
Und dann ist da viel Potenzial vorhanden.
Wir haben im Vorfeld schon gesprochen, jetzt fährt die Rettung vorbei. Das ist immer bei IPO-Themen dann ganz gefährlich. Das World Economic Forum in Davos, da bist du nicht zu Gast, aber bei euch ist immer spannend Richtung Israel. Du hast das jetzt zweimal, glaube ich, erwähnt in unserem Gespräch, in unseren 35 Minuten. Israel holt man sich unglaublich viel Input. Warum ist das so und was machen die gut?
Sie haben eine sehr hohe Dichte an Startups mit Bezug auf die Größe, die höchste wahrscheinlich sogar der Welt. Ja. Gibt es natürlich auch andere Länder, die sehr erfolgreich sind, und sie machen das schon weit länger, als wir es zum Beispiel machen. Also da gibt schon einige Jahrzehnte quasi ein Hightech-Ökosystem dort. Und das hat mehrere Gründe. Ganz einfach. Erstens, dem Ausbildungssystem, wie sie ausgebildet werden, auch mit Hinblick auf Selbstständigkeit, unternehmerisches Agieren, Handeln etc. Dann ist halt so, in Israel bist du natürlich auch gezwungen, weil die umliegenden Länder nicht bis dato immer so Absatzmärkte werden, wie in Österreich und Deutschland zum Beispiel, wobei das sich jetzt teilweise auch ändert, dass sie gleich halt stark expandieren über Europa hinaus. Das heißt, immer diesen ganz starken globalen Fokus. Dann vieles der Gelder kommt natürlich auch aus den USA aufgrund der Verflechtungen, die es dorthin gibt. Das ist natürlich auch ein Vorteil. Und Israel ist ja noch relativ jung, wenn man sich anschaut. Das heißt, die konnten mit einer Pick-off beginnen. Und Israel im Sinne ist sehr interessant, weil du hast verhältnismäßig extrem viele Startups, Verhältnis gegenüber der Anzahl der Investoren. Das heißt, die Investoren können sich aussuchen, wo sie investieren. Wenn man sagt, okay, in Österreich haben wir circa knapp über 3000 Startups, dort hast du das Dreifache mindestens. Hätten wir hier das Dreifache, dann würde es erstens zu mehr Konkurrenz innerhalb der Startups führen. Dadurch steigert sich die Qualität und die Investoren können sich auch noch aussuchen, wo sie das Geld investieren. Das heißt, das ist ein harter Wettbewerb. Das sind alles Faktoren. Und jetzt gibt es auch eine Delegationsreise gerade dorthin, mit dem Harald und dem Florian Turski und Co., die dort sind, und vielen Startups und Startup-Vertretern, die sich das anschaut, weil einfach sehr viel Potenzial vorhanden ist. Vor allem auch so in Themen jetzt, wenn es geht um Klimatechnologien, Umwelttechnologien, Mobilität, KI, Cybersecurity. Etwas, was ich auch noch sagen, auf alle Fälle anbringen möchte, das Militär spielt auch eine Rolle. Das Militär spielt eine große Rolle, und zwar in all diesen Hightech-Standorten der Welt, sei es Silicon Valley, sei es Israel etc., hat Militär-Research dahingehend immer eine große Rolle gespielt, dass eine Infrastruktur entstanden ist. Da sind noch viele öffentliche Gelder geflossen, und das hat dann quasi zu mehr Innovation geführt. In Österreich ist natürlich, wenn man sich anschaut, militärisch, also hat man nicht diesen Zugang dazu.
Jetzt muss ich lachen. Genau.
Da hat man nicht den Zugang dazu. Aber an sich kann das sehr viel große Vorteile haben, wenn man das Thema sagen wir Cybersecurity oder Sicherheitspolitik etc. Da kann sehr viel draus entstehen, wenn man die richtige Infrastruktur aufsetzt. Und in Israel, da für sie ist es völlig verständlich, ja. Und wenn man sich anschaut, viele dieser Startups sind natürlich auch im militärischen Umfeld aktiv. Und das fördert natürlich wiederum auch den Standort, wenn es um das Thema Innovation geht, ja.
Ich habe noch zwei Jingles vorbereitet und die spiele ich noch an. Du hast gesagt, der Harald Mara ist gerade in Israel. Wer mit der Wirtschaftskammer auf Hörerreise gehen will, der hat den Podcast Austria ist überall. Ich werde ihn dann verlinken. Ich spiele nur kurz an.
Mein Name ist Christoph Hahn und nicht vergessen, Austria ist überall.
Erzähl mir da vielleicht zwei, drei Sätze noch dazu, bitte, Kambis.
Für uns war klar, dass wir einfach mehr beginnen müssen, inhaltlich so Content-Business aufzubereiten, die für die Mitgliedsunternehmen relevant sind. Und die Außenwirtschaft ist natürlich einer unserer stärksten Bereiche, weil wir halt natürlich als Land sehr viel exportieren. Und wir haben ja in über 70 Ländern haben wir ja die Wirtschaftsdelegierten, Delegiertinnen, die dort quasi Österreich vertreten und quasi diese Brücken schaffen oder zwischen den Ländern. Und die sind direkt dort, wo es halt interessant ist, die bekommen direkt die Informationen in dem jeweiligen Land, in dem jeweiligen Staat, wissen, was dort passiert, welche Technologien, Innovationen sich entwickeln, welche gesellschaftliche Veränderungen es gibt etc. Und Ziel war einfach, mit wenig
sagen wir so, Hürden, ein Format zu schaffen, wo halt sich interessierte Unternehmer, Unternehmerinnen, Mitgliedsunternehmen, die Wirtschaftskammer einfach mal auch anhören können, wie schaut das jeweilige Land aus, was passiert oder etc. Und zwar direkt von den Wirtschaftsdelegierten. Und deswegen auch dieses Podcast-Format als Audio, was von Christoph Hahn oder die Stefan Chris Hahn.
Ich habe bewusst seinen Namen eingespielt, ich kenne ihn nicht persönlich, aber Respekt, Christoph, auf jeden Fall. Ist unter meinen Top 5 Podcasts des Vorjahres, sagt mir Spotify in dem Jahresrückblick. Okay, und ich höre es wirklich gern. Und es ist ein Riesentipp. Na, und ich muss auch sagen, die Handelsdelegiertinnen und Delegierten sind unpackbar entspannt. So, ja, so Buddy-Blogs, Gespräche oder Talks sind das. Und ein zweites Ding, das ich noch erwähnen möchte, spielt sich in der Videowelt ab und hat folgenden Jingle.
Look out für alle, die Wirtschaft wollen.
Und der Ball zu Kambis, bitte.
Lookout ist wiederum ein eigenes Format oder ein Team, das mehrere Formate geschaffen hat, um eben quasi mehr Content, mehr Inhalte für die Mitgliedsunternehmen zu schaffen. Und in den letzten Monaten haben wir zwei eigene Formate für den Startup-Bereich geschaffen, nennen sich Insights, also Lookout Insights. Einmal gibt es einen Talk, ein Talk-Format mit so externen Gästen, Jungunternehmer, unter anderem Moritz Wauch, Moritz Lechner, aber auch natürlich gestandene Unternehmer. Und das andere Format, da geht es mehr um direkten Wissenstransfer, wo ich auf Themen eingehe in Videos. Zum Thema beispielsweise, wie gründe ich ein Unternehmen, worauf achte ich bei der Produktentwicklung, wie schaut es mit den Finanzierungsrunden aus etc. und versuche das Wissen weiter zu vermitteln. In Videoformat, in kurzen Videos, damit man das leicht aufnehmen kann. Und Ziel ist aber, dass wir unter diesen einzelnen Formaten auch Synergien schaffen. Das heißt, wie kann man das so bündeln, dass dann das Mitgliedsunternehmen in Zukunft wirklich alle diese Formate in irgendeiner Form zur Verfügung hat, wenn er es möchte, je nachdem, welcher Phase ich befinde. An den Sachen arbeiten wir im Hintergrund, aber auf alle Fälle zwei neue Formate beim Lookout für Startups und jeder, der Interesse hat, einfach auf lookout.tv online gehen oder auf, weiß nicht, mir auf LinkedIn folgen oder Facebook und dann kann er sich die Videos anschauen.
Wunderbar. Es wird Zeit für den Abspann. Ich habe maßlos überzogen, aber das war ich, weil ich Frage über Frage anhängen musste. Ja, du, war mir ein Volksfest. Danke, dass kommen bis Kambis. Wir werden all diese Dinge, die wir besprochen haben oder viele davon in den Shownotes verlinken. Ja, an euch da draußen, danke fürs Zuhören. Ich bin überzeugt, es war für euch auch wieder sehr, sehr viel dabei. Ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Ja, und danke dir, Christian, dass ich dabei sein durfte. Ich wollte auch nochmal sagen, wie wichtig das ist, dass du genau diese Art von Podcast machst, weil es so wenig in Österreich dazu gibt. Deshalb freue ich mich sehr, dass ich dabei sein konnte. Und jeder, der Interesse hat, sich mit mir mal auszutauschen, vernetzt euch mit mir auf LinkedIn oder geht auf startupnow.at und bucht euch einfach einen Mieterbein.
Wunderbar. Ciao.